Das Evangelium, die gute Nachricht, dass Jesus Christus für uns und unsere Schuld, unsere Trennung von Gott ans Kreuz gegangen ist und dort uns erlöst hat. Das ist eine Botschaft, die kennen wir. Die haben wir immer wieder im Kopf. Die sind für Christen ist das eine Kernbotschaft. Die ist einfach da. Aber begeistert uns diese Botschaft auch immer wieder. Das kann man so zur Tagesordnung werden lassen. Und es geht immer darum, auch von dieser Botschaft ergriffen zu sein. Das, was wir gerade im Chor so gehört haben, so beeindruckend, dass Jesus sich nicht verschont hat. Und dass er das, was wir hätten tragen müssen, er getragen hat. Das begeistert mich. Da kann ich nicht von schweigen. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes genau aus dieser Motivation seinen Brief. Und da gehen die ersten Worte, die finde ich, die drücken das so aus. Welche Begeisterung dieser Johannes für das, was er erlebt hat, was er mit Jesus Christus zusammen erlebt hat, was Jesus für ihn getan hat, da ist einfach eine Begeisterung zu spüren. Da heißt es, was von allem Anfang an da war, was wir gehört haben, was wir mit eigenen Augen sogar gesehen haben, was wir angeschaut haben und betastet haben mit unseren Händen, nämlich das Wort, das Leben bringt. Und dieses Wort, das ist das Evangelium, das ist Jesus. Davon schreiben wir euch. Das Leben ist offenbar geworden und wir haben es gesehen und wir sind Zeugen dafür und berichten euch von dem unvergänglichen Leben, das beim Vater war und sich uns offenbart hat. Was wir so gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit ihr in Gemeinschaft mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns miteinander verbindet, ist zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Das erfüllt uns mit großer Freude. Und wir schreiben euch diesen Brief, damit unsere Freude vollkommen wird. Das schreibt jemand, der begeistert ist von Jesus. Ich finde, das sind tolle Worte, wie Johannes findet, um seinen Brief einzuleiten. Da schreibt jemand, der wirklich total begeistert ist von Jesus. Denn er kannte Jesus. Und er wurde immer wieder durch Jesus Christus selber im Glauben erfrischt. Der hat das zugelassen. Und er wusste das. Wie erfrischte Jesus damals seine Leute? Wie hat er das gemacht? Wie ging das? Eigentlich immer wieder dadurch, dass er den Jüngern und den Menschen, mit denen er unterwegs war und die ihm begegneten, das Wesen und die Liebe Gottes nahe brachte. Und sie immer wieder daran erinnerte, wie und wer Gott sein Vater ist. Sicher war sein außergewöhnliches Handeln, seine Weisheit, seine Vollmacht, Wunder zu bewirken und so weiter. Das war zutiefst motivierend und auch herausfordernd für die Leute. Aber was in all dem dahinter stand, warum er diese Dinge alle tat, war nämlich die Liebe Gottes deutlich zu machen. Damit sie diese Liebe immer wieder erkennen konnten, um in ihrem Glauben kraftvoll und erfrischt zu sein. Indem Jesus ihnen den Vater offenbarte, zeigte er ihnen den Weg zum Leben. Das wollte Jesus. Er wollte seinen Vater offenbaren. Mit dem, wie er handelte, mit dem, wie er unterwegs war, mit dem, was er tat, offenbarte er Gott und die Liebe Gottes. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Und Jesus möchte uns immer wieder genau an diesem Punkt erfrischen, an diesem Punkt erneuern, damit wir in dieser Begeisterung bleiben. Damit wir in dieser Nähe Gottes bleiben, damit wir in dieser Begeisterung für das Evangelium bleiben, in guten wie in schweren Tagen. Als Jesus das hohepriesterliche Gebet für seine Jünger und Freunde beendete, da heißt es, ich habe ihnen gezeigt, wer du bist und werde es weiter tun. So wird die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllen und ich werde in ihnen leben. So endet Jesus sein Gebet für seine Jünger. Vielleicht brauchen wir immer wieder frischen Wind dadurch, dass Jesus uns zeigt, wer der Vater ist. Auch heute, in diesem Gottesdienst. Mich persönlich hat es enorm ermutigt, darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Gott Licht ist, nämlich die folgenden Verse aus diesem ersten Johannesbrief. Jesu Botschaft war, und das hat er verkündigt, Gott ist Licht. Das hat er immer wieder deutlich gemacht. Und wir lesen aus 1. Johannes 1, die Verse 5 bis zum Kapitel 2, den zweiten Vers. Von ihm, den offenbar gewordenen Wort, haben wir die Botschaft gehört, die wir euch weitersagen. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, Gemeinschaft mit Gott zu haben und gleichzeitig im Dunkeln leben, dann lügen wir und tun nicht, was der Wahrheit entspricht. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus für uns vergossen hat, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen, die wir auf uns geladen haben. Wenn wir behaupten, nie Unrecht getan zu haben, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort lebt nicht in uns. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut. Sollte aber jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Durch seinen Tod hat er Sühne für unsere Schuld geleistet, ja, sogar für die Schuld der ganzen Welt. Jesus erfrischt uns, indem er uns klar macht, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Eine Freundin unserer Familie, die ist vor einigen Jahren aufs Schwerste an MS erkrankt. Und zwar so schlimm, dass sie bis ins Koma gefallen ist. Es war sie mit einem Schub, mit dem ersten Schub ganz durch, bis in Lähmungen und Koma und bis es wirklich ganz kurz davor stand, dass sie sterben musste. Und in dem ganzen Prozess der Erkrankung und in dem ganzen Drama auch dieser Erkrankung, wo sie immer merkte, da fiel ein Ding nach dem anderen aus. Da war da eine Lähmung, war das und das und es wurde immer schlimmer, wirklich von Tag zu Tag. Sie sagte immer, selbst durch die ganze Krankheitsnot hindurch, Gott macht keine Fehler. Da war sie mir ein echtes Vorbild. Sie hat das immer wieder gesagt, solange sie noch reden konnte. Gott macht keine Fehler. Und als sie aus dieser Krise, als sie die durchstanden hatte und so langsam wieder zurück ins Leben, sich wirklich zurückkämpfen musste, die musste alles neu lernen. Auch da sagte sie, Gott macht keine Fehler. Das war in ihr eine ganz tiefe Überzeugung. Im Gegenteil, sie war davon überzeugt, und das hat sie bei jeder Gelegenheit und Ungelegenheit auch bekannt, dass Gott sie auch durch diese Krankheit hindurch gerettet hat, dass Gott bei ihr ist. Jesus und auch Gottes Wort macht stets deutlich, bei Gott finden wir keinen Irrtum. Gott irrt sich nicht. Wir finden keine Bosheit in ihm, keinen Eigennutz, keine Lüge, keinen Betrug, keine Lieblosigkeit, keine Kraftlosigkeit, keine Situation. Das ist bei Gott so nicht. Der Vater des Licht handelt absolut weise in allen Herausforderungen und auch sogar in den Zumutungen unseres Lebens. Glauben wir das? Glauben wir das? Oder ist da nicht, wie so oft bei uns, so ein letztes Zweifeln in uns? Wo war denn Gott in den schlimmsten Katastrophen unserer Geschichte? Oder auch nur in unseren so schmerzhaften, persönlichen Katastrophen, die wir ertragen mussten? Ich verstehe diese Frage nur zu gut. Und dennoch sage ich nein. Gott hat sich nicht geirrt. Gott hat sich nicht geirrt, als der liebste Mensch an meiner Seite genommen wurde. Nein, Gott hat nicht gelogen, als er sagte, ich bin bei dir, auch in den dunkelsten Momenten meines Lebens. Nein, Gott war nicht lieblos, als ich in der Krankheitsnot ganz unten war. Nein, Gott war nicht hilflos, als er sogar seinen eigenen Sohn in die Hände der Menschen gab, die ihn dann kreuzigten. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Und das aus tiefstem Herzen zu glauben, darin will uns Jesus erfrischen. Dieses Bild von Gott will Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns einbrennen, regelrecht. Es gibt so Bilder, die man hat, die brennen sich uns ein in unsere Seele. Die kriegt man nicht mehr los. Und ich glaube, das will Gottes Geist auch mit dem Bild von Gott machen. Und zwar nicht dieses Bild, das wir oft haben von einem zynischen Gott, von einem Gott, der weit weg ist oder so. So diese menschlichen Gottesbilder, die man sich so aufbaut. Und wo Gott sagt in seinem Wort, das sollen wir nicht tun. Ich glaube, er möchte dieses von ihm durch Jesus Christus offenbarte Bild Gottes in uns einbrennen. Dass Gott der Vater des Licht ist, in dem wirklich kein Betrug ist. Ich möchte uns einen Text lesen aus Lukas Evangelium. Während dieser Zeit geschah es einmal, dass Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot stieg und zu ihnen sagte, wir fahren an das andere Ufer. Und so fuhren sie ab. Unterwegs schlief Jesus ein. Plötzlich kam ein Sturm auf, ein Fallwind von den Bergen, das Wasser schlug ins Boot und sie waren in großer Gefahr. Die Jünger gingen zu Jesus, weckten ihn und riefen, Herr, Herr, wir gehen unter. Jesus stand auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen. Da hörten sie auf zu toben und es wurde ganz still. Zu den Jüngern aber sagte er, wo ist euer Vertrauen? Sie waren erschrocken und sehr erstaunt und sagten zueinander, wer ist das nur, dass er sogar dem Wind und den Wellen befiehlt? Und sie gehorchten ihm. Meister, Meister, wir kommen um. Das ist das. Diese Angst, diese existenzielle Angst, ist diese Angst, die uns aus diesem Frieden Gottes rausreißen will. Die uns immer, das ist diese Angst, die uns letztendlich aus dem Glauben, Gott ist Licht, herausreißen will. Im Drunter und Drüber des Lebens, schläfst du Jesus? Diese Frage. Und Jesus fragt, wo ist euer Glaube? Wo ist euer Vertrauen? Das ist die Frage Jesu an seine Jünger. Und das ist auch die Frage an dich. Er hat ihnen gesagt und auch uns gesagt, ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Das kommt so schnell in Vergessenheit. Glaubten die Jünger denn wirklich, dass Jesus sie aufs Boot gelockt hat, damit sie dort untergehen können? Das hat Jesus nicht getan und würde Jesus nie tun. Glaubst du wirklich, dass er dir eine Lebenslast zumutet, die du nicht tragen kannst? Jesus will uns darin ermutigen. Er will uns unseren Glauben darin erfrischen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Bosheit. Das müssen wir wieder neu buchstabieren lernen, neu darüber nachdenken. Das müssen wir den Anfechtungen des Lebens entgegenhalten. Nein! Gott ist hier, in seinem Licht, in seiner Kraft, in seiner Gegenwart. Bedenkt das. aus der Vergangenheit, wo du es vielleicht schon erlebt hast. Im Rückblick von schwierigen Situationen, das ist ja immer das Schlimme, dass wir das erst immer aus dem Rückblick heraus sehen können, sehen wir dann, ja, Jesus war da. Er hat uns geholfen. Er hat uns gestärkt. Aber es ist auch etwas, was wir im Jetzt, hier und heute uns immer wieder daran erinnern sollen und wo wir auch in Zukunft dran denken sollen. Das Licht ist in Jesus Christus zu uns gekommen, in unsere Welt, in unser Leben, in unsere Lebenslasten hinein. Wir brauchen nicht mehr in der Finsternis zu leben. In der Finsternis zu sein, das bedeutet nach der Bibel, außerhalb von Gottes Wahrheit zu sein, aber auch außerhalb Gottes Gemeinschaft zu sein. Und das bedeutet, außerhalb seiner Kraft zu sein, außerhalb von dem zu sein, was Gott gesagt hat. Ich bin bei euch, ich bin für euch, ich stärke euch, ich stehe euch bei, ich stärke euch und diese ganzen Dinge. Außerhalb zu sein davon, das bedeutet, in der Finsternis zu sein. Außerhalb von diesen Zusagen und diesen Krafterweisen Gottes zu sein. Daraus und aus den Folgen dieser Finsternis rettet uns Jesus. Das macht er immer wieder deutlich. Darin will er uns erfrischen, wieder ins Licht zu kommen, in die Gegenwart Gottes. Im Licht gehen, das bedeutet, die in der Bibel offenbarte Wahrheit Gottes anzunehmen, zu hören, was er für Verheißungen hat und das für mein Leben anzunehmen. Im Licht gehen bedeutet, die in der Bibel, ups, das hatte ich ja schon, und das und diese Wahrheiten anzunehmen, nicht nur bezüglich unseres Heils, das haben die meisten von uns getan, sondern auch bezüglich unseres täglichen Lebens. Wenn ich Zahnweh habe, zu wissen, dass Gott trotzdem noch. Und mit Gottes Hilfe anhand dieser Wahrheit zu leben. Nicht aus mir selber heraus, sondern anhand Gottes Hilfe mit dieser Wahrheit zu leben. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Das offenbart uns hier Johannes. Geh mit all deinen Sorgen und Nöten in das Licht und bleibe nicht in der Finsternis. Ein zweiter Punkt, den ich in diesem Text ganz wichtig finde, ist, dass Jesus uns erfrischt, indem er das Problem der Sünde für uns löst. Das Problem der Sünde ist, dass wir im Prinzip nicht in dieses Licht Gottes hineinkommen, sondern dass wir immer wieder außerhalb dieses Lichtes sind, mit all seinen Konsequenzen, der Kraftlosigkeit, der Trostlosigkeit und so weiter und so fort. Sünde verhindert, dass wir im Licht leben. Sünde trennt uns von Gott und macht uns, die Bibel sagt es, todkrank. Denn der Sünde Lohn ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. So lehrt es Paulus im Römerbrief. Und der natürliche Mensch ist aufgrund der in ihm liegenden Rebellion gegen Gott grundsätzlich von Gott getrennt, im Leben wie im Sterben. Die Hinwendung zu Jesus Christus, der unsere Sünde am Kreuz von Golgatha auf sich genommen und geheilt hat, die hebt die grundsätzliche Trennung von Gott auf und vermittelt uns Leben in und mit Gott, sogar durch unser Sterben hindurch, eben Leben im Licht. Kinder Gottes, das sind diejenigen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Die durften erfahren, dass Jesus in ihrem Leben das Problem der Sünde gelöst hat. Und die biblische Realität und unsere Lebensrealität aber besagt, dass das zwar das Grundproblem der Sünde, nämlich in den ewigen Tod zu gehen, gelöst ist, aber in unserem irdischen Leben sündige Taten immer noch zerstörerische Kraft entwickeln. Und wir lesen noch einmal, wie es Paulus formuliert. Der hat das, finde ich, ganz treffend formuliert im Römerbrief Kapitel 7, ab Vers 21. Wir finden demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt, schreibt er. Ich will das Gute tun, bringe aber nur das Böse zustande. In meinem Inneren stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten, sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten diktiert. Ich unglückseliger Mensch, Wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei gedankt, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan. Nun diene also ich, ein und derselbe Mensch, mit meinem bewussten Streben dem Gesetz Gottes, aber mit meinen Gliedern dem Gesetz der Sünde. Jesus möchte uns ermutigen und darin erfrischen, dass wir das Problem unseres immer wieder geschehenen Scheiterns in seiner Kraft und in der Kraft des Heiligen Geistes überwinden. Jesus macht deutlich, liebe Kinder, jetzt bin ich gerade rausgekommen, das ist manchmal so. Jesus macht uns deutlich, liebe Kinder Gottes, darin bin ich absolut verlässlich und damit auch mein Vater, dass ich Vergebung schenke. Da ist es manchmal unser Problem. Da sind wir nicht im Licht. Leider ist uns unter uns oft eine ziemlich verquere Haltung zur Sünde erwachsen. Viele versuchen alles Mögliche zu tun, aus ihrer Sicht sogar Gottgefälliges, um ihn, um Gott irgendwie in der Finsternis zu gefallen. Manchmal sind wir zutiefst davon überzeugt, dass wir gerade so aufopferungsvoll und fromm tun. Das muss doch Gott gefallen. Das muss doch auch meine Sünden irgendwie überwiegen. Ich möchte uns ein biblisches Beispiel wieder anführen. Ein Saulus, der dann mal zum Paulus wird. Dieser Saulus war völlig überzeugt, er tut den Willen Gottes. Und was er getan hat, wissen wir. Er war völlig überzeugt davon, dass er Gott mit seinem Handeln beeindruckt. Dass er Gott damit beeindruckt, dass er die Christen verfolgt. Dass er die anzeigt, anschwärzt, verfolgt, wo er nur kann. Sich mit dem ganzen Hass gegen die wendet. Und dafür sorgt, dass sie umgebracht werden, dass sie bestraft werden. Und er fand sich dabei als ein ganz toller Gottesmann. Dass er Menschen verfolgt und umbringen lässt und damit Gott wohlgefällig ist. Aber Gott rückt ihn recht unsanft ins Licht, ins rechte Licht, dem Geschehen vor Damaskus, als er ihn vom Esel runterhaut und ihn in ein grelles Licht stellt. Gott ist Licht und in ihm ist keine Bosheit. Also so ein Verhalten, und wenn es noch so fromm angetatscht war, das nützt nichts. Das holt uns nicht aus der Finsternis raus. Und das gefällt Gott auch nicht. Muss Gott dich vielleicht wieder ins rechte Licht rücken? Hast du dir vielleicht auch eingeredet mit dem, was du tust, wenn du irgendwas Frommes da drauf packst, dann wird das schon deine Sünde irgendwie überbrücken? Das haut nicht hin. Wir sind manchmal so sehr davon überzeugt, alles richtig zu machen, dass wir es als völlig unmöglich erachten, wenn Gottes Licht zum Beispiel Lieblosigkeit oder falsche Motivation oder Stolz oder Sünde oder diese Dinge aufdeckt. Und dann geht die Diskussion los. Wieso ist denn das Sünde? Machen doch andere auch. Aber die anderen sind dann noch viel schlimmer wie ich. Und überhaupt, ich mache doch so viel dafür. Und überhaupt. Wenn du noch über Sünde diskutieren willst, dann bist du noch nicht in seinem Licht. Wer über Sünde diskutiert, der ist nicht in Gottes Licht. Wir brauchen nicht über Sünde diskutieren. Wir brauchen nicht zu erklären, warum und wieso und weshalb und warum andere schlimmer. Das brauchen wir nicht, mit Gott überhaupt nicht. Wir dürfen und wir sollen sie bekennen. Und sie vergeben lassen. Das ist die gute Nachricht, die Gott uns gibt. Liebe Geschwister, Sünde zu bekennen und Vergebung empfangen, darin will uns Jesus ermutigen. Nicht Sünde zu verdrängen oder irgendwie zu übertünchen. Mach doch nicht immer so ein Riesending draus aus der Sünde. Und versuch, deine Schuld irgendwie zu verstecken. Wir dürfen es einfach Jesus bekennen. Ich habe hier Mist gebaut. Es tut mir leid. Vergib mir bitte. Amen. Geschwister, Sünde zu bekennen und Vergebung zu empfangen, Das ist es, was uns ermutigt. Sieh mal, als der auferstandene Jesus noch einmal mit dem Verleugner Petrus zusammentrifft, da fragt er nicht nach seiner Sünde, sondern nach seiner Liebe. Jesus macht auch aus deiner Sünde kein Problem. Die kannst du wieder bei ihm loswerden, aber er will deine Liebe. Ist das nicht eine erfrischende Botschaft, wenn wir im ersten Johannesbrief lesen, im Kapitel 1, Vers 9, wo es heißt, wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen können, dann dürfen wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist, beziehungsweise können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen, die wir auf uns geladen haben. Punkt aus. Hören wir endlich auf, unsere Sünden, unser Versagen, unsere Schuld zu diskutieren und anderen in die Schuhe zu schieben. Das ist überhaupt nicht nötig. Und einen letzten Punkt, den Jesus mit seinem Leben immer deutlich machte, dass er und sein Vater nämlich immer absolut verlässlich waren. Und ich lese uns noch die zwei Verse aus dem zweiten Kapitel. Ich schreibe euch dies, damit ihr kein Unrecht tut. Sollte aber jemand schuldig werden, so haben wir einen, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten, der ohne Schuld ist. Jesus ist doch unser Fürsprecher. Absolut verlässlich. Wir brauchen uns doch nicht zu rechtfertigen. In Jesus sind wir gerechtfertigt. Wie viel Energie und Kraft stecken wir da rein, um vor anderen gut und gerechtfertigt dazustehen? Warum kämpfst du immer wieder darum, dich zu rechtfertigen, zu beweisen, dass du gut bist? Ich möchte mal gerne wissen, wie viel Zeit heute Morgen so an den Spiegeln der Badezimmer verbracht wurde. Bis so die Marke unseres alltäglichen Alterns irgendwie vertuscht sind. Stellt mal vor, wir würden heute Männer wie Frauen, Männer machen da keinen Unterschied, wie viel Zeit da heute hier so zusammenkommen würde. Und stellt mal vor, diese Zeit hätten wir heute dafür aufgewandt, im Reich Gottes Gutes zu tun. Wenn wir das alles mal zusammennehmen und würden das alles mal so aneinander hängen, wie viel Zeit wir hätten für Gutes nehmen können. Das ist enorm. Ich glaube, da sind etliche Stunden heute zusammengekommen. Um zu beweisen, dass ich gut bin, nehmen sehr viele Menschen einen extremen Kraftaufwand in Kauf, um etwas darzustellen, was sie eigentlich nicht sind. Jesus ermutigt dich heute, weißt du was, du darfst Fehler machen. Du darfst mit den Fehlern einfach zu mir kommen und ich möchte dir vergeben und ich möchte dir helfen, dich zu verändern. Nicht du musst irgendwas vormachen. Du musst nicht der Beste sein. Jesus verspricht dir, ich trete für dich beim Vater damit ein. Auch mit dem, was du versemmelt hast oder gerade mit dem, was du nicht auf die Reihe gekriegt hast. Durch meinen Tod habe ich Sühne für deine Schuld, für deinen Mangel, für dein Versagen geleistet. Du musst nicht alles aus dir heraus schaffen. Du darfst auf die Hilfe Jesu bauen. Ich habe schon so viele Bücher, Predigten und so weiter gehört, wo es immer nur darum ging, werde besser, tue dies, tue das. Dann hatte ich Gott lieb. Nein, das ist das nicht. Lass das doch mal Jesus machen. Bring ihm doch einfach deinen Müll, deine Sünde, dein Unvermögen. Und er ist absolut zuverlässig, schreibt er hier, erklärt das mit dem Vater. Jesus reinigt uns und macht uns angenehm und liebenswert vor Gott. Er wird auch das Alte nicht wieder hervorkramen. Er wird keine kritische Distanz zu dir aufbauen. Das machst du selber. Wenn Jesus uns ermutigt, im Licht zu sein, dann ermutigt er uns auch, unsere ganze Schuld zu ihm zu bringen, damit er vergeben kann, damit wir die Kraft Gottes neu erfahren können. Was Jesus möchte, ist nicht, dass du dich besserst in allen Bereichen und es selber versuchst, sondern dass du enger zu ihm kommst, dass du eine engere Beziehung zu ihm lebst. Denn Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Amen.